Ja, herzlich willkommen in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Es ist schon ganz schön was los hier. Es sitzen hier fünf Frauen. Ich bin die Elvira Stecher. Ihr seid in der zweiten Stunde des Lokalmagazins. Und das ist die Gesprächsrunde. Wir haben in der zweiten Stunde ja immer Gästestunde. Heute haben wir das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und deswegen sitzen hier fünf Frauen verschiedenen Alters und an verschiedenen Punkten ihrer Biografie. Und wir werden heute darüber sprechen, was dieses Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht und Politik für uns bedeutet. Ich werde jetzt mal die anderen Frauen hier begrüßen, die hier um mich herum sitzen. Ich begrüße ganz herzlich an meiner linken Seite.
Sarah, und zwar ansonsten hier alle 4 Wochen mit F3.
An meiner rechten Seite.
Cosima Schreier, ich bin heute das erste Mal live.
Genau, ich bin die Aysun, ansonsten bei der Pfauenspinnerin zu hören.
Genau wie ich bin Miro Watson und auch bei der Pfauenspinnerin zu hören.
Und wir haben vorher schon ganz angeregt diskutiert. Zum einen darüber, was das Wahlrecht für uns persönlich bedeutet, wie wir Politik sehen und wie wir die aktuelle Politik sehen und auch ein bisschen, was für uns politisches Engagement bedeutet. Und ich würde jetzt einfach loslegen und ich fange mit der Frau zu meiner linken Seite an, mit Sarah. Sarah, das war eigentlich deine Idee, diese Podiumsdiskussion in Anführungsstrichen.
Exakt. Nein, also war es meine Idee. Es war Neugierde. Also als ich gehört habe, dass die Wüste Welle einen Sonderblock macht für die Zeit bis zum September, glaube ich, 100 Jahre Frauenwahlrecht, weil sich das dann quasi jährt, habe ich mir überlegt, was bedeutet das eigentlich, wenn man so ein Jubiläum feiert? Weil es wird überall abgefeiert und mir war nicht genau klar, was feiern wir denn dann da eigentlich und was macht es mit jedem von uns persönlich? Weil für mich hat es im ersten Moment Folgendes ausgelöst. Ich fühlte mich so ein bisschen in Feierdruck. So, okay, ich muss dann auch definitiv 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Und wie macht man das? Bedeutet das, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich in den letzten Jahren mein Wahlrecht genutzt habe? Muss ich dann zu diesem 100 Jahre Frauenwahlrecht-Moment nochmal irgendwie extra wählen oder irgendwie etwas extra machen? Und war dann einfach neugierig, wie das hier für die Frauen bei der Wüstenwelle oder auch grundsätzlich ist. Was feiern wir da tatsächlich ab und was bedeutet das? Und ich würde gerne auch die Frage jetzt in die Runde geben. Was habt ihr das erste Mal so gefühlt, empfunden, als der Slogan euch irgendwie entgegenkam, 100 Jahre Frauenwahlrecht wird dieses Jahr gefeiert?
Ich war aus Prinzip enthusiastisch, so, ich habe gehört, oh, 100 Jahre Frauenrecht, da freue ich mich erstmal. Und dann ging es mir aber so ähnlich wie dir, dass ich dann ein bisschen ratlos wurde, weil ich habe ja nie nicht gewählt und also ob es jetzt 100 Jahre sind oder 500, ist mir eigentlich Wurst. Also natürlich ist es mir nicht Wurst im Hinblick auf meine Vorfahrinnen oder nicht nur meine Vorfahren, sondern auf alle Frauen, die vor uns da waren und wählen wollten und nicht durften. Und überhaupt, dass es so eine Unterdrückung gab, ist mir natürlich nicht egal. Aber in meinem eigenen Leben und heutzutage juckt es mich ja nicht besonders. Also ich kann wählen und das ist mir auch wichtig, dass ich das weiterhin kann. Also die Frage, also ob man jetzt Parteienpolitik oder Demokratie an sich kritisch sieht oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber in einer Demokratie will ich wählen dürfen, wie alle anderen. Und ich will auch, dass alle anderen wählen dürfen. Also genau, ich glaube, Voltaire hat gesagt, also keine Ahnung, du kannst eine völlig andere Meinung haben als ich, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür geben, dass du sie haben darfst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so, also in Bezug zum Beispiel auf AfD-Anhängerin unterschreiben würde, aber also da bin ich mir wirklich nicht sicher, da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber genau, also ich habe auch zuerst gedacht, juhu, ich muss feiern, weil es ja im Prinzip was Gutes ist. Aber andererseits ist es ja auch was ganz, ganz Schlechtes, dass es erst 100 Jahre sind und eigentlich voll doof, dass wir jetzt dieses Fest feiern müssen. Männer müssen das nicht feiern.
Ja.
Männer haben immer wählen dürfen, zumindest bürgerliche Männer, bla bla.
Ah, stimmt nicht ganz, aber okay, immer stimmt nicht ganz.
Ja, also mir ging es vor allem auch so, ich habe gedacht, krass, erst 100 Jahre. Mhm. Mir war das davor nicht ganz so klar. Also ich wusste, wir durften nicht immer wählen, aber dass es doch erst 100 Jahre sind, war mir nicht ganz klar. Und da sind wir ja erst die vierte oder fünfte Generation danach. Vierte? Ich bin mir gerade selber gar nicht
sicher. Je nachdem, wie die Generationen aufeinander folgen.
Richtig. Das heißt, das ist noch gar nicht lange her. Und in anderen Ländern dürfen die Frauen noch nicht mal 100 Jahre wählen. Das war mir alles davor nicht ganz klar. Also ich habe mich davor nicht so damit auseinandergesetzt. Das hat bei mir ein bisschen was ins Rollen gebracht.
Das waren jetzt die Statements. Wir habt erst die Sarah gehört, dann die Miri und die Aysun. Und jetzt wende ich mich an unseren Gast, die jetzt ganz neu ist, unter dem Wahlvolk, die Cosima.
Ja, ich bin auch der gleichen Meinung wie Aysun, dass das erst so lange besteht. Das finde ich auch ein bisschen krass, weil eigentlich ist das das Normalste auf der Welt, dass Frauen auch wählen dürfen. Und dass es in so vielen Ländern noch nicht der Fall ist, finde ich traurig. Und dass es bei uns auch erst 100 Jahre ist, ja, finde ich auch nicht gerade super.
Dann würde ich noch mein Statement machen. Ich bin die Elvira und ich habe diese ganze Aktion eigentlich ins Rollen gebracht, meine ich, weil es wurde herumgeschickt, es gibt einen runden Tisch in Tübingen, Aktionen 100 Jahre Frauenwahlrecht, und ich sagte, das ist was für unser Radio, das ist was für unsere Frauen hier im Radio, und ich würde eigentlich immer gern, ich möchte immer noch so eine interkulturelle Geschichte hier aufrecht erhalten, und zwar speziell für Frauen, weil ich bin eine frauenbewegte Frau, so. Und ich habe mich sehr lang mit dem Thema beschäftigt. Als ich das gehört habe, war das eigentlich so, dass ich mich gar nicht so sehr auf dieses Wahlrecht fokussiert habe, sondern der erste Gedanke war, wie Gesellschaften grundsätzlich aufgebaut sind, wie Rechte in Gesellschaften verteilt sind, wie Einflussmöglichkeiten in Gesellschaften sind, wie die Werte sind, wie die Gerechtigkeit in der Gesellschaft ist. Und da sehe ich eben auch einen großen Punkt darin, wie Männer und Frauen gestellt sind. Aber bei mir ist es noch ein bisschen, geht es noch ein bisschen weiter. Ich habe mich mit Ethnologie beschäftigt, weil ich mich mit Gesellschaftsstrukturen beschäftigen wollte. Und eigentlich bin ich nach dem Studium auf die Matriarchatsforschung gestoßen, die eben andere Werte und andere Struktur haben, die auch ein bisschen anders funktionieren als unsere Gesellschaften. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und ich hatte dann so das Gefühl, was wichtig ist, ist eine Frauensolidarität, weil Frauen auch einen anderen Blickwinkel haben als Männer, weil sie sehr oft eben an einer anderen Position stehen in der Gesellschaft und mit anderen Dingen zu tun haben. Und ich habe auch, ich bin die Älteste hier in der Runde. Und wir haben vorher ein bisschen diskutiert über Biologie oder Sozialisation. Am Anfang habe ich gedacht, Sozialisation ist alles, als ich jung war. Je älter ich wurde, hatte ich das Gefühl, es gibt aber auch so ein paar grundsätzliche Dinge, auf die man immer wieder stößt. Und da schien es mir, dass Frauen sehr dazu neigen, mehr dazu neigen, Dinge auszudiskutieren, miteinander zu sprechen, dass sie mehr auf Fürsorge gepolt sind. Das ist mehr so eine Tendenz, weil wir sind alle Individuen und wir sind alle auch auf unsere Gesellschaft sozialisiert. Und mir ist es sehr wichtig, so eine Kommunikation zu haben. Also das heißt, für mich hat Politik immer auch einen größeren Fokus. Es ist auch das Private politisch. Mit dem Wahlrecht selbst hatte ich, anders als du, Miri, du hast vorher erzählt, du hast dich gefreut, wählen zu können das erste Mal. Das war für mich eher so ein bisschen ein Problem, die offizielle Politik, wie ich damit umgehe, wie ich damit informiert bin, wie ich mich da entscheiden soll.
Aber wieso war das ein Problem, Elvira? Also warst du einfach mit der Informationsflut?
Es, Es kommt immer, ist auch immer die persönliche Geschichte, denke ich, in welchem Umfeld man lebt und mit was man befasst ist im Leben. Und als ich jung war, hatte ich ein großes Problem mit meinem Selbstwertgefühl, mit meinem Gefühl, mich überhaupt in dieser Gesellschaft anwesend zu fühlen. Ich war so ein Mensch, ich war immer am Rand und ich konnte zum Teil nicht sprechen. Also ich musste erst lernen zu sprechen. Ich war extrem schüchtern. Das heißt, es hat mich sehr bewegt und ich hatte gar nicht so viel Energie, um mich mit Politik zu beschäftigen, sondern ich war beschäftigt mit meinen persönlichen Geschichten. Mir war aber bewusst, da ist was um mich rum und das durchschaue ich nicht. Ich hatte das Gefühl, ich durchschaue es nicht. Und es hatte aber auch mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Also ich hatte mich nicht stark genug gefühlt, um mich zu informieren, um mir einen Platz zu schaffen. Und je älter ich wurde und je mehr Informationen ich hatte, je mehr ich auch über die Gesellschaft nachgedacht habe, desto stärker wurde auch mein Gefühl, ich kann mich auch einsetzen, ich kann mich auch zur Sprache bringen und ich möchte mich einsetzen, ich möchte dafür sorgen, ich möchte mitarbeiten an einer gerechteren Gesellschaft und einem größeren Verständnis innerhalb der Gesellschaft. Und das ist mit meiner persönlichen Entwicklung verknüpft auch. Und ich habe immer noch Probleme mit dem Wählen, weil ich auch das Gefühl habe, es wird immer schwieriger mit Wahlprogrammen. Das wäre jetzt auch ein Punkt, man muss sich informieren, was hat eine Partei für ein Wahlprogramm. Aber es sind auch die individuellen Politiker, die zwar in einer Partei sind und die ein bestimmtes Wahlprogramm hat, aber jeder Politiker geht auch wieder auf seine Art mit was um. Und man weiß auch nicht genau, was sie denn machen. Wir haben vorher über Boris Palmer gesprochen. Palmer ist eigentlich ein Grüner. Und ich habe früher grün gewählt, weil ich ein ökologisches Zeichen setzen wollte. Und ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu Palmer. Ich denke, dass das wahrscheinlich schon stimmt, dass er gute Politik macht, aber dass sein öffentlicher Auftritt in die falsche Richtung geht, dass er damit einen Rassismus befördert, den ich nicht in dieser Gesellschaft haben möchte.
Ja, danke, Elvira, dass du da so ausführlich drauf geantwortet hast. Jetzt habe ich so eine grundsätzlich. Nee, das war jetzt kein Side-Shade, du hast da ausführlich drauf geantwortet. Sondern es war wirklich danke, dass du so ausführlich drauf geantwortet hast, weil jetzt weiß ich es. Was mich auch interessieren würde, aber da können wir auch vorher ein bisschen Musik einspielen, ist, ein Teil von uns kommt aus der Generation Wahl-O-Mat, weil für mich war das erste Mal, als ich wählen durfte, so ein auch, also für mich ging es tatsächlich um Überforderung. Ich wusste nicht, woher kriege ich meine Informationen, wie sieht es aus, wen muss ich fragen, damit ich nachher auch das Richtige wähle, außer jetzt Verwandtschaft oder direkt Eltern. Und dann kam irgendwie so ein paar Jahre später kam der Wahl-O-Mat, wo ich dann aber auch immer so das Gefühl habe, jetzt kriege ich halt so Schmalspur-Infos, ne? So, okay, 300 Zeichen oder so, was weiß ich, wahrscheinlich weniger. Und dann kriege ich so Schmalspur-Infos und dann weiß ich auch immer nicht, wer, also klar, die politische Bildung und so, woher kommen die, wer macht die und wie sinnvoll ist es? Und dann ist das, was Elvira gerade schon gesagt hat, man hat Parteien und man hat Parteienpolitik und dann hat man wiederum einzelne Politiker, die dann halt ihre Politik machen. Und da würde mich dann nach der Musik tatsächlich auch interessieren, wie es euch mit so Hilfen geht, wo man seine Informationen für den Wahlgang dann später herkriegt. Das fände ich spannend. Genau, und ich habe vor der Musik die Frage gestellt, wie gehen wir mit so Wahlhilfetools um, wie beispielsweise dem Wahl-O-Mat, und würde gerne von meinen MitsprecherInnen erfahren, wie sie mit solchen Wahltools umgehen. Ich frage einfach ganz bunt in die Runde, was haltet ihr vom Wahl-O-Mat? Habt ihr den schon mal benutzt? Solche Sachen.
Ich benutze den Wahl-O-Mat immer, aber nicht ausschließlich. Es gibt verschiedene Programme inzwischen. Ich habe letztes Jahr vor der Bundestagswahl in der Pfauenspinnerin verschiedene Sachen vorgestellt und ich habe sie jetzt gerade auf die Schnelle nicht wieder gefunden, was es letztes Jahr zum ersten Mal gab, und ich reiche gerne irgendwie über die Homepage einen Link nach, war ein Internet-Tool, wo man sich tatsächlich erstmal kurz und knapp, aber dann auch, wenn man wollte, ausführlicher die Parteienprogramme angucken konnte. Dann konnte man zum Beispiel anklicken, ich interessiere mich für das Thema Familie, und dann konnte man so kurz und knapp die Positionen zu, ich weiß nicht, Elterngeld und Kita-Plätze oder so vergleichen. Und wenn man wollte, konnte man dann eben auch ausführlicher diese diese Programmpunkte quasi angucken. Das heißt, man musste nicht sich eigenständig diese ganzen Parteienprogramme zusammensuchen und durchforsten, sondern man konnte gezielt die Themen, die einen interessieren, anklicken. Und das fand ich für mich sehr, sehr viel hilfreicher als den Wahl-O-Mat, weil der Wahl-O-Mat ist eben sehr, sehr selektiv. Ich meine zum Beispiel, über Mautstraßen mache ich mir normalerweise keine Gedanken und der Wahl-O-Mat fragt mich dann jedes Mal, was halte ich von einer LKW-Maut oder so. Und dann denke ich mir, ja, keine Ahnung, bestimmt ist es ganz sinnvoll wegen Umweltschutz, aber vielleicht ist es ja auch für die LKW-Fahrerinnen blöd oder so. Und dann klicke ich keine Ahnung an. Aber andere Fragen, die mich total umtreiben, kommen dann nicht vor. Und das finde ich schade am Wahl-O-Mat. Aber natürlich ist es, finde ich, ein hilfreiches Tool für Leute, die überhaupt keine Idee haben, wo sie sich politisch verorten. Also bei den meisten Leuten, das hast du ja vorhin schon gesagt, Cosima, ist es ja irgendwie über die Familie, dass man politisch sozialisiert wird und dass man dann vielleicht eine Stammpartei hat oder zumindest ein Spektrum, in dem man wählt. Aber wenn man jetzt zum ersten Mal wählt und sich dann überlegt, was ist eigentlich meine politische Meinung, mit welcher Partei stimme ich überein, da könnte zumindest als eine Hilfestellung der Wahl-O-Mat meiner Meinung nach schon sinnvoll sein.
Also ja, ich glaube auch, dass der in gewisser Weise schon hilfreich ist. Also es ist besser, das so, den Wahl-O-Mat zu nutzen, als sich gar nicht zu informieren und wählen zu gehen. Aber ich habe trotzdem immer auch das Gefühl, dass halt beim Wahl-O-Mat Fragen auch aufkommen, die eh nicht von der Partei dann umgesetzt werden. Aber gut, das ist vielleicht auch ein anderes Thema. genau. Ich persönlich habe den Wahl-O-Mat immer verwendet, aber auch mir die Infos von woanders hergeholt. Und ja. Also bei der letzten Wahl hatte ich einfach, war das letztes? Da hatte ich einfach zu wenig Zeit, um mich.
Anderweitig.
Ich hatte anderes zu tun.
Genau. Ja, das war völlig okay. Wenn du sagst, du hast dich noch woanders informiert, weil was ich auch immer dann so als Bedürfnis hatte, so, ja. Weil dann hast du so ausgewählt und dann hast du mal so Parteien damit reingepackt, die du sonst, die also nicht auf dem normalen Spektrum
ja,
sind.
Schon,
so, okay, los geht's, die Hip-Hop-Partei einmal rein, damit einfach nur mal um zu testen, was passiert. Was waren so deine anderen Resources, die du dann abgefragt hast, so, wo hast du dich
also,
sonst informiert?
So, irgendwie, also nicht so direkt, sondern halt einfach so die Sachen, die ich halt irgendwie irgendwo gelesen habe im Prinzip oder so von Freunden oder von Partnern mitbekommen habe, genau. Also, genau. Ich habe mich nicht hingesetzt abends irgendwie, um mich da noch stundenlang reinzulesen.
Aber, also ich denke, vieles kriegt man ja auch einfach über die
genau.
Nachrichten mit. Wenn man Nachrichten,
über Nachrichten
verfolgt, dann,
oder
hat man ja so eine grobe Vorstellung, welche Politikerinnen wie drauf sind oder welche
ja.
Parteien.
Aber gerade mit diesem bei diesem Wahl-O-Mat ist es ja gerade genau, dass man eben nur gewisse Parteien reintun kann. Und dann habe ich eben auch mitbekommen von anderen Leuten, die gesagt haben, oh krass, bei mir war die Partei so weit oben. Und dann daraufhin habe ich die zum Beispiel auch mal ausprobiert. Irgendwie dann reinzutun. Also als ja. ich das dann zwei Abende vorher vor der Wahl gemacht habe oder so. Genau. Und ich glaube, dass es vielen auch so geht, dass die dann gerade auch die Parteien nach dem auch auswählen, was andere im Freundeskreis oder Familienkreis dann eben sagen.
Ja,
oder was sie da mitbekommen. Also dass danach dann die Parteiauswahl funktioniert.
Nein, was mich interessieren würde, bei den Damen zu meiner Rechten, einmal haben wir einen Neuwählerin, das heißt, du hast noch nicht gewählt, Kunima, ne?
Nein.
Und glaubst du, so ein Tool wie der Wahl-O-Mat, also nur noch mal kurz zur Erklärung, also so ein Tool, wo du dann Parteien anklicken kannst und dann machst du so einen Fragebogen und nachher schlägt dir das im Endeffekt was vor, was mit deiner Meinung, die du dann da eine halbe Stunde lang durchgeklickt hast, im Endeffekt am besten zusammenpasst. Findest du das sinnvoll oder glaubst du, dass dir das helfen würde oder helfen wird?
Also ich denke, zum Ausprobieren wäre es bestimmt sinnvoll, um sich einfach mal im Klaren zu werden, welche Partei die gleichen Ansichten vielleicht teilt. Und aber ich denke, ich würde jetzt meine Wählerstimme nicht von dem abhängig machen.
Nee, finde ich gut. Und Elvira, dich würde ich gerne fragen, also als du das erste Mal gewählt hast, gab es den Wahl-O-Mat noch nicht. Glaubst du, das hätte dir geholfen und hätte irgendwie Druck rausgenommen bei der Entscheidung, was wähle ich, wie wähle ich, oder hätte dir nochmal ein extra Werkzeug gegeben, um das Erstwählen einfacher zu machen? Glaubst du, sowas wäre sinnvoll gewesen?
Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe mir jetzt gerade überlegt, bin ich ein typisches Fossil oder bin ich ein untypisches Fossil? Im Laufe meiner Lebenszeit hat sich ja die ganze Digitalisierung erst entwickelt. Als ich angefangen habe zu wählen, schrieb man noch auf Schreibmaschine. Und auch während ich studiert habe, schrieb man auf Schreibmaschine und erst meine Professorin hat mich gezwungen, einen PC zu kaufen. Und dann kam das Internet und das ist alles so ein bisschen, ich fühle mich davon ein bisschen überrollt. Ich weiß nicht, wie viel älteren Leuten es ähnlich geht. Es gibt, glaube ich, auch ältere Leute, die wunderbar damit klarkommen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass es mir dieses ganze Internetzeug und diese ganzen Programme, dass mich das irritiert. Und mich irritieren auch solche Multiple-Choice-Ankreuz-Dinger, die habe ich noch nie gemocht. Die gab es bei uns schon in der Schule, dass man da so irgendwelche Fragebögen ankreuzen musste und ich hatte so das Gefühl, das ist alles so standardisiert und die Realität, die ufert immer durch diese, das sind wie so Karos und die Realität ufert immer aus diesen Karos raus, deswegen irritiert mich das so, dass ich immer das Gefühl habe, das bildet eigentlich gar keine Realität ab, das tut nur so. Und das andere, was mir dazu, also ich habe damals grün gewählt, als ich das erste Mal wirklich bewusst wählen konnte, habe ich grün gewählt, weil ich war ökologisch eingestellt, bin ich immer noch. Und damals waren die ganz neu und ich wollte dann das ein Signal setzen, ein politisches, indem ich eine grüne Partei wähle. Und ich denke, ich hätte die ohnehin gewählt, weil ich die Meinung mit mir gebildet hatte, ich möchte, dass man was unternimmt. Und damals waren die Grünen Alternativen, die Alternativen und dieses ganze Umweltgedöns ist doch alles Blödsinn. Also so was habe ich von meinem Vater zum Beispiel gehört, der in der Gewerkschaft war und sicherlich SPD gewählt hat. Ich denke, dass ich dadurch auch tatsächlich durch mein Elternhaus geprägt bin. Ich wäre eher jemand, der eine soziale Partei wählt, als jemand, der eine Arbeitgeberpartei wählt. Aber was mir zum Beispiel auch geht, wir hatten neulich jemanden da, die hat ein Buch geschrieben über Angela Merkel und über ihren Politikstil. Und die hat was gesagt, was ich eigentlich auch so eingeschätzt habe, wenn ich so mitkriege, wie die Merkel agiert. Und die fand das sehr gut und ich muss gestehen, ich fand den Politikstil dann auch gut. Also ich fand das auch gut. Und dann habe ich gedacht, das ist auch wieder so ein Zwiespalt. Ich würde eine CDU wählen, aber ich finde die Merkel okay, was die macht. Ich finde die mehr okay als manchen von diesen Platzhirschen, die versuchen da durchzubrettern. Ich habe das Gefühl, die versucht immer zu vermitteln. Also die ist sehr pragmatisch in dem, was sie tut. Und auch sehr verantwortungsbewusst. Ja.
Nee, aber das stimmt. Für so Nuancen ist der Wahl-O-Mat oder sind so Multiple-Choice-Sachen natürlich absolut hinfällig. Das ist tatsächlich das, was du gesagt hast mit der Realität und dem, was so Multiple-Choice abfragt, ist sehr mau. Miri, du hattest da auch noch einen Input zum...
Eine Frage hatte ich an euch, weil gerade so in Bezug auf Wahl-O-Mat, das finde ich spannend. Findet ihr, dass wir als Frauen, also die Frauen, die vor uns waren, also die vor über 100 Jahren, gelebt haben, die haben also zumindest teilweise sehr dafür gekämpft, dass wir heute wählen dürfen oder dass eben sie selbst wählen dürfen und eben auch ihre Nachfahren. Findet ihr, damit haben wir eine größere Verantwortung? Also sollten wir unser Wahlrecht wahrnehmen, nur weil wir Frauen sind?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Ja. Gefühlt, also für mich persönlich ist es so, ja. Also für mich ist es so ein jedes Mal, wenn ich geht dann auch meine Politikverdrossenheit einher. Also ich habe in Lustenau gewohnt und immer wenn man da nicht rechtzeitig wählen war, dann war man mit so einem Schwung, also das musste man entweder morgens machen oder ganz abends, weil sonst ist man mit dem Schwung der Seniorinnen und SeniorInnen da hineingehuscht und dann hat das alles immer sukzessive länger gedauert als sonst. Und manchmal habe ich so gedacht, boah, jetzt habe ich das aber verpasst, jetzt muss ich ja mit denen da dann nachher stehen und wählen. Aber jedes Mal war für mich trotzdem auch der Gedanke, so, du kannst nicht dein Wahlrecht verfallen lassen, egal was kommt, so, du musst da auf jeden Fall hin. Und zwar nicht, weil ich jetzt immer der politisch informierteste oder engagierteste Mensch war, sondern weil Leute dafür gekämpft haben. Es gab eine Bürgerrechtsbewegung, es gab Frauen, die dafür aufgestanden sind, nicht nur Frauen, aber Leute, die dafür aufgestanden sind, dass ich heute Wahlrecht habe. Und damit leichtsinnig umzugehen, finde ich, ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten will. Also das geht für mich nicht. Ich kann aber, was nicht bedeutet, dass ich nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, grundsätzlich dieses Parteiensystem ist was ich absolut ablehne und wo ich mich nicht wiederfinde. Und deshalb entscheide ich mich gar nicht, teilzunehmen an der Parteienpolitik. Ob ich das dann nicht hin und wieder ein bisschen leichtsinnig finde, ist eine andere Kategorie, weil ich denke, so, wir sind in einer Demokratie und da kannst du dein Wahlrecht und meiner Meinung nach solltest du das wahrnehmen, ist eine andere Sache. Ich kann aber schon auch die andere Seite ein Stück weit verstehen. Ich würde es aber so nicht handhaben. Ich würde immer wählen gehen, solange ich das Recht dazu habe.
Mir persönlich geht es so ähnlich wie dir, obwohl ich eigentlich denke, dass es sicher bessere Systeme, politische Systeme gäbe als das, in dem wir leben. Dass ich denke, wir leben nun mal in diesem und es gibt eben für mich zwei Gründe, warum ich immer mein Wahlrecht nutzen würde. Eben einerseits die Kämpfe, die dafür ausgetragen wurden vor mir. Also, dass ich überhaupt dieses Privileg habe. Also, es ist ja eigentlich, sollte es kein Privileg sein in der Demokratie, aber es war mal eins und ist es immer noch irgendwie. Also, eigentlich ist es immer noch. Zum Beispiel, es gibt Behinderte, die nicht wählen dürfen oder Geflüchtete, die hier leben, dürfen nicht wählen, obwohl sie ja genauso hier leben. Oder verschiedene Personengruppen dürfen nicht wählen, obwohl sie hier leben. Und das ist dann für mich eben auch ein Grund, warum ich sage, ich habe dieses Privileg, dafür haben Leute gekämpft und es wäre, also wie du sagst, leichtsinnig, das nicht zu nutzen. Und die andere Sache ist eben die, dass das hat Elvira auch schon in der Diskussion vor der Sendung gesagt, dass eben man ja auch mitwählt, wenn man nicht wählt, dass eben dann die Parteien, die man eigentlich nicht wählen würde, gestärkt werden quasi, weil sie eben nicht geschwächt werden dadurch, dass man seine Stimme abgibt. Und andererseits verstehe ich es aber völlig, wenn Leute nicht wählen dürfen. Und deswegen ist so für mich die gute Lösung, die ich eigentlich auch immer wieder propagiere, dass die Leute, die wählen dürfen, aber nicht wählen wollen, einfach ihre Stimme an die Leute geben, die wählen wollen, aber nicht dürfen. Also zum Beispiel an Geflüchtete oder Behinderte.
Gut.
Oder Kinder.
Ja, der Meinung bin ich auch, um das mal zu sagen. Es ist, bisher habe ich mir vor der Wahl, also bin ich nicht wählen bin ich wählen gegangen, nicht aus dem Grund, weil ich, ich krieg den Satz nicht zusammen, hab einen Hänger. ich bin nicht wählen gegangen, weil ich das Frauenwahlrecht wahrnehmen wollte, sondern hab eben bin wählen gegangen, weil ich meine Stimme eben nicht verschenken wollte. Und weil mir das eben bisher gar nicht so klar war, dass es eben wirklich eigentlich ein Privileg ist, weil es ja noch gar nicht so lange her ist, dass wir nicht wählen durften. Genau. Und ich kann aber auch gut, wie ihr eigentlich schon gesagt habt, das alles gut verstehen, auch weshalb man nicht wählen geht oder weshalb man wählen geht. Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel zu sagen.
Ja, ich finde auch, dass jeder entscheiden sollte, wem er seine Stimme gibt und auch, ob er überhaupt eine Stimme jemandem geben möchte, weil manche kommen wahrscheinlich einfach nicht klar mit der Politik. Und ich bin auch der Meinung, dass man seine Stimme eher nicht verschenken sollte, aber ich kann gut verstehen, warum es die Leute machen.
Hast du vor, wählen zu gehen?
Auf jeden Fall.
Wärst du mal, hättest du schon gewählt, wenn man dir die Stimme geschenkt hätte?
Ja, doch.
Das ist ein interessantes Statement. ich bin hier jetzt wahrscheinlich diejenige, die sich genieren müsste, weil ich oft nicht gewählt habe. Und ich merke, das hat ja auch mit dem Gefühl zu tun, was kann ich schon ändern? So ein Gefühl, mich bedeutungslos zu fühlen. Inzwischen hat sich das verändert, weil sich die politische Situation verändert hat. Weil wir seit einigen Jahren diesen Rechtsruck beobachten, weil immer mehr, ich habe das Gefühl, ich sehe immer mehr Egoismus oder immer mehr wir are first und der zuerst und jener zuerst. Also nicht nur dieser Trump, sondern auch andere. Und wir haben jetzt auch die AfD im Bundestag. Und ich habe auch gehört, dass die immer mehr das alles aufmischen. Und da habe ich wirklich das Gefühl gekriegt, jetzt darfst du dich nicht mehr davor drücken. Vorher war es vielleicht, naja, egal, weiß ich nicht. Aber jetzt wird es langsam brenzlig hier. Es war mein Gefühl. Jetzt musst du aufstehen und musst das einbringen, was du einbringen möchtest in diese Gesellschaft. Und zwar auf allen Ebenen, die dir zur Verfügung stehen. Also das heißt nicht nur das Wahlrecht wahrnehmen, sondern eben auch zum Beispiel, dass ich das mit diesem 100 Jahren Frauenwahlrecht gesagt habe, hey, da nehmen wir teil, da machen wir mit. Da. Oder auch, dass ich gerne, ja, dass ich, was ich hier im Radio mache, das eben neulich habe ich mitgekriegt, es gab eine Aktion mit geflüchteten Frauen und ich habe denen gesagt, bitte kommt mit denen her, wenn die es möchten, dass die sagen, wie es ihnen geht und was ihre Perspektiven sind, was sie wollen, was sie wünschen. Ich habe vorher gedacht, ich habe ja gesagt, dass ich finde, dass man es auf allen Ebenen sich einbringen kann und ich habe mich mit Patriarchat und Matriarchat beschäftigt und ich habe schon den Eindruck, dass es sehr entscheidend ist, wie eine Gesellschaft strukturiert ist und was für Werte in ihrem Zentrum stehen und dass es eben eine andere Art politisch zu sein heißt, auch sich eben an der Basis einzusetzen, dass die Gesellschaft an sich neue Strukturen entwickeln kann.
Ja, da würde mich interessieren, was die hier Anwesenden, also wenn man von der Parteienpolitik so ein bisschen weggeht, weil ich glaube auch so Sachen wie 100 Jahre Frauenwahlrecht, so das Einführen des Frauenwahlrechts ist ja auch nur ein Marker von einem Prozess. Also das heißt nicht, dass bis vor 100 Jahren Frauen alle nicht politisch aktiv waren und irgendwie im Privaten auch politisch aktiv waren, bis es dann zu dem Prozess kommt, dass man jetzt sagt, wir sind jetzt hier und führen das Frauenwahlrecht ein. Und jeder kann auf seine Art und Weise politisch aktiv sein. Manchmal merkt man es vielleicht gar nicht oder ist aktiv. Und mich würde interessieren, was hier im Raum so vom politisch aktiv sein bedeutet für jeden und was so gemacht wird, wenn jemand darüber reden möchte. Ich stelle das einfach mal wild in den Raum.
Naja, also politisch kann im Prinzip alles sein. Also auch gerade bevor die Frauen schon wählen durften, konnte es sein, dass die einfach ihre Kinder anders erzogen haben wie alle anderen und dadurch schon ein politisches Statement gesetzt haben.
Ja, ich sage ja immer wieder, die Frauenspinnerin ist die Kleinkindsendung der Wüstenwelle. Wir haben jetzt sogar schon unseren Sendeplatz gewechselt aufgrund von Kleinkindern. Und für mich ist tatsächlich Kindererziehung was total Politisches. Am 27. Januar ist ja der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und da gibt es dann ja immer irgendwelche Karikaturen und Artikel und so. Und da habe ich es berührt mich unheimlich und ich möchte es überall in die Stadt irgendwie pflastern. Einen ganz kleinen Comic gesehen, da sind drei Menschen drauf, zwei erwachsene Menschen und ein Kind. Das Kind hüpft, glaube ich, in eine Pfütze und der eine erwachsene Mensch, der offensichtlich nicht zu dem Kind gehört, sagt zu dem anderen erwachsenen Mensch, der offensichtlich mit dem Kind zusammen unterwegs ist, warum erziehen sie ihr Kind zum Ungehorsam? Und der andere erwachsene Mensch, also das Elternteil wahrscheinlich, sagt, wegen Auschwitz. Und das ist so eine, wow, also wirklich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es einfach so eine große Sache ist, wenn man Kindern beibringt, dass sie wichtig sind und dass sie eine Stimme haben sollen und dass sie dass ihre Meinung zählt. Und wenn man eben zeigt, auch du bist jetzt ein Kind, aber du kannst ganz, ganz viel machen in deinem Leben und auch jetzt ist das wichtig, was du denkst. Und ich weiß nicht, also das ist so für mich das Größte im Privaten bei mir, was für mich politisch ist. Wobei ich natürlich, oder was heißt natürlich, ich bin nicht nur, aber ihr hört es hier gerade, ich bin hier in einem freien Radio, ich bin nicht nur im Privaten politisch, ich bin auch öffentlich politisch, eben wie wir alle fünf hier, wir machen Radio und das machen wir ja nicht, einfach weil wir irgendwie, also natürlich, ich mache schon auch Radio, weil ich es cool finde, meine Stimme im Radio zu hören, aber eben auch meine Stimme im Radio zu hören. Also das, was ich zu sagen habe, möchte ich gerne sagen und ich möchte gerne mit anderen Leuten drüber reden, wie wir es jetzt tun. Ich finde, das ist auch ein total politischer Prozess, dass man eben mit anderen redet und sich eine Meinung bildet und dass man zu seiner Meinung steht, dass die Meinung sich verändern kann. Also genau, das ist, sind so Grundpfeiler. Einerseits eben im öffentlichen Raum eine Meinung zu vertreten und das finde ich ist gerade als Frau und Feministin nochmal was anderes, wenn, wenn so ein Typ sich hinstellt und sagt, keine Ahnung, wir müssen die Bahnpreise erhöhen, das ist eine Sache, aber wenn eine Frau sagt, wir müssen die Bahnpreise erhöhen, dann kann das auch, also muss nicht per se, aber könnte auch ein feministischer Akt sein, weil eine Frau oder Frauen eben auch heute noch oft nicht in der Position sind, die Bahnpreise zu erhöhen. Also es ist nicht so selbstverständlich, dass eine Frau diese Position innehat. Wobei natürlich auch, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, über Frauen und Männer und biologisches Verständnis und so diskutiert werden könnte. Aber genau, das ist eben auch dieser Meinungsbildungsprozess, den ich als total politisch empfinde, dass man eben erstmal eben auch hinterfragt, was weiß ich eigentlich und wie könnte es auch sein.
Ja. Kann ich reinspringen? Mhm. Weil ich, es lief ganz viel nebenher in meinem Kopf und ich muss gucken, dass ich die verschiedenen Fäden zusammenkriege. Es lief einmal in meinem Kopf was historisch, was du gesagt hast mit diesem Ungehorsam und mit dem Prozess mit dem Frauenwahlrecht. Und es hat etwas mit Individuum und Gesellschaft beziehungsweise Individuum und menschliche Gemeinschaft zu tun. Und es hat etwas zu tun mit Respekt vor dem Individuum und mit Verantwortung für das, was um mich herum ist, weil ich es ganz wichtig finde, dass man auf der einen Seite Respekt vor dem Individuum hat, aber dass auf der anderen Seite auch das Bewusstsein ist, dass die Individuen eben in einer Beziehung miteinander leben, immer in einer irgendwie gearteten Beziehung und dass jeder das mitträgt, also die Verantwortung für diese Beziehung. Und dass ich, also von mir, mein Gedanke ist, dass es immer beides gelernt werden muss. Und mit der Geschichte hatte ich das Gefühl, als gerade als du auch von Erziehung gesprochen hast, ist mir so die schwarze Pädagogik eingefallen. Und es ist mir eingefallen, wie das früher war. Es gab ja erstmal gab es die, also ich gehe jetzt mal zurück zur Feudalgesellschaft. Da gab es ja nur bestimmte Leute, die etwas bestimmen konnten, nämlich die Adligen. Denn später gab es, also das ist jetzt ganz, ganz grob, weil es gibt auch wirtschaftliche Verflechtungen, also wo Leute wirtschaftliche Macht nutzen können, auch wenn sie, also es gibt militärische Macht, es gab wirtschaftliche Macht. Und irgendwann war es so, dass es ein Wahlrecht gab, aber dieses Wahlrecht war gesplittet. Also es gab Menschen, die hatten ein größeres Wahlrecht als andere Menschen. Das waren die besitzenderen Menschen, die hatten einen größeren Anteil an Wahlrecht als die. Und dann kam dieser Gedanke, dass jeder Mensch gleichwertig sein muss und gleichwertig behandelt werden muss. Und das war ein Prozess, um dahin zu kommen. Eine Gleichwertigkeit des Menschen. Es gab bei uns bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich richtig informiert bin, ich weiß, es kann sein, dass ich mich täusche, oder Anfang des 19. Jahrhunderts gab es noch Leibeigenschaft. Also es waren Menschen, die faktisch in der Sklaverei gelebt haben und die behandelt wurden wie Vieh, das hin und her geschoben wird. Also deutsche Menschen, das ist also nicht bloß das, was man mit anderen gemacht hat, sondern eben auch, das ist in der Gesellschaft drin, so eine Abstufung, wer was wert ist und wer nichts wert ist. Und dieser Gedanke der Gleichwertigkeit des Menschen, das ist was, das sich entwickelt hat und das wichtig ist. Eigentlich würde man denken, dass es in der Religion, in der christlichen Religion, also ich kenne die christliche Religion, weil ich darin erzogen wurde, dass es darin drin sei, aber es wurde niemals verwirklicht. Und dass das eine Grundlage ist, diese Gleichwertigkeit des Menschen und dieses Recht auf Freiheit, auf die eigene Lebensgestaltung. Aber das heißt auch, dass wir mitverantwortlich sind. Ich habe diese Geschichte mit dem Feiern in Tübingen, das gab immer schon Leute, die randaliert haben, die irgendwo gesoffen haben und die anderen konnten nicht schlafen. Aber wenn das immer mehr wird, dann habe ich auch das Gefühl von so einer Rücksichtslosigkeit. So, hier bin jetzt ich und das will ich jetzt. Und das sind auch Sachen, die ich in letzter Zeit auch erlebt habe mit Leuten, das will ich jetzt aber, oder auch, das ist gemein, dass die anderen mir das verbieten, oder ich bin Opfer und deswegen habe ich jetzt ein Anrecht, also so ein Opfergefühl. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die sich irgendwie das Gefühl hatten, man hat sie benachteiligt und deswegen steht ihnen das und das zu und dann gibt es einen Konflikt. Und das ist ganz schwierig. Also wir haben auch so ein Täter-Opfer-Thema im Zentrum, ist auch verbunden mit unserer Gesellschaft. Und wenn sich jemand als Opfer fühlt, kann dieser Mensch sehr schnell zum Täter werden, ohne es zu merken, weil dieser Mensch das Gefühl hat, ich bin das Opfer, ich muss mich wehren. Und da denke ich, Erziehung ist wichtig und dass das aber auch mit reingehört, dieses, dass man auch die Bedürfnisse von anderen respektiert. Also dass man die Bedürfnisse einer Person respektiert, aber auch die Bedürfnisse von anderen und dass es immer einen Aushandelsprozess gibt, dass es immer Grenzen gibt, an die ich stoße. Und diese Grenzen kann man nicht einmal festlegen, sondern die muss man immer wieder aushandeln, weil sich die Welt immer wieder verändert. Okay. Habe ich euch tot geredet?
Nee, du hast uns nur viel zum Nachdenken mitgegeben und wenn man das dann live von her macht, ist es immer ein bisschen schwierig, weil man dann Stille erzeugt. Was ich spannend finde, ist das, was Miri gesagt hat mit diesem, also abgesehen von dem Inhalt von dem Comic selber, den ich auch, also ich habe keine Kinder, die es zu erziehen gilt im Moment, aber so, dass man zum Beispiel solche Dinge wie auch ein Comic also rausbringen kann in die Welt und damit politische Handlungen betreiben kann oder auch über, also ich mache manchmal Quatsch auf Bühnen und da dann schon, auch wenn ich das manchmal gar nicht merke, erst wenn ich dann dort bin, das alleine schon das, weil du auch vorhin gesagt hattest, dass du deine Stimme im Radio hörst und zwar nicht nur deine Stimme, sondern deine Stimme als, du hast ein Sprachrohr hier und das du nutzen kannst und wenn man das auf einer Bühne macht, ist das ja auch so und dann bin ich bei so Comedy-Veranstaltungen, meistens sind da nur Männer, weil Männer prinzipiell lustiger sind als Frauen oder so, keine Ahnung, oder weil man das denkt und dann ist man da und dann bin ich da als schwarze Frau auf der Bühne und mache da Quatsch und am Anfang fand ich das total schwierig, weil man natürlich auch, man will natürlich, also wenn du Comedy machst, willst du, dass die Leute lachen und dann kann man so sehr angenehme Comedy machen, so damit man auch den möglichst den ganzen Pool quasi abholt. Und das fand ich dann aber irgendwann so anstrengend und auch so uninteressant, dass ich dann angefangen habe, das nicht mehr zu machen, sondern einfach viel aus meinem Leben erzählt habe und da dann irgendwie Gags reingebastelt habe. Und dass es schon auch sehr politisch ist, aber das ist mir immer erst aufgefallen, als Leute mich drauf angesprochen haben. So, und nicht, weil ich mir das Setting ausgesucht habe. Und ich finde, man kann da viel. Ja, manchmal merkt man es nicht und das finde ich schon auch eine spannende Kategorie, dass man ja im Privaten politisch.
Und aber Entschuldigung.
Alles gut.
Mir ist nur gerade eingefallen, so um wieder auf unser Thema ein bisschen zurückzukommen. Das Spannende ist ja, wir können das heute machen. Wir können uns ins Radio stellen und auf Bühnen und unsere Meinung auch oder unsere politische Meinung auch unbewusst verkünden. Und ich glaube, für gerade Frauen oder andere diskriminierte Leute vor uns oder auch heute noch, manche ist viel schwieriger. Wenn die was Politisches sagen, kann es ganz viel, oder gesagt haben, kann es viel, viel schlimmere Auswirkungen haben, als dass die Leute nicht lachen oder ein bisschen doof finden. Und das ist ja auch eigentlich so eine Errungenschaft, die man feiern könnte, dass wir einfach aus Versehen politisch sein können, öffentlich.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, ich weiß gar nicht, das habe ich vorher im Vorgespräch gar nicht gefragt, sind wir denn alle hier mit diesem Grundprivileg, wir dürfen alle wählen, ausgestattet? Also, oder muss einer von uns da ganz tolle Akrobatik machen, bürokratischer Art, oder haben wir alle von vornherein wählen dürfen hier im Raum? Ja. Weil ich fand es vorhin spannend, was du gesagt hattest mit dem Wahlrecht abgeben an Leute, die das nicht haben. Und ich finde bei so am Ende von so Diskussionen auch immer ganz spannend zu sagen, so, was kann man denn weiterhin tun, wenn man, also und wie das aussieht. Habt ihr da irgendwie einen Modus, den ihr sowieso schon macht? Du hast gesagt, okay, wenn du deine Stimme nicht wahrnehmen würdest, dann würdest du sie abgeben. Haben die anderen denn irgendwelche Arten und Weisen, mit diesem ganz faktischen Wahlrecht, das wir da besprochen haben, irgendwie mit umzugehen für die Leute, die nicht in der privilegierten Situation sind wie wir, die sich da keinen Gedanken drüber machen und einfach zur Wahlkabine huschen? Weil ich habe keinen. So, ich frage nicht in meiner Umgebung ab, die Leute, die das Wahlrecht nicht haben, so was würdest du denn wählen und soll ich mal für dich da ein Kreuzchen machen oder so? Haben wir das?
So wie es ausschaut, nicht.
Also ich wollte erzählen, dass bevor ich ein Wahlrecht hatte, habe ich eben die Stimme schon teilweise geschenkt bekommen und das fand ich total gut. Also es hat mich irgendwie total, mir so ein Gefühl von Ermächtigung gegeben und ich glaube, sonst wäre ich vielleicht gar nicht drauf gekommen, wenn ich nicht selber irgendwie dieses Glück gehabt hätte, dass ich schon meine Stimme abgeben durfte, bevor ich es durfte. Hätte ich vielleicht gar nicht dran gedacht, dass es ja immer noch Leute gibt, die nicht wählen dürfen. Und ja, genau. Aber was ich dann noch eben empfehlen kann, ist einfach vielleicht auch gucken. Es gibt ja zum Beispiel Vereine wie Refugees for Refugees oder so, wo ihr euch informieren könnt, was ist denn gerade wichtig für Leute, die nicht wählen können, oder auch Behindertenvereine. Genau, dann könnt ihr, wenn ihr eben gerne wollt, dass eure Stimme vielleicht über das, was euer eigenes Interesse ist, hinausgeht, könnt ihr ja nachlesen, was sagen die Leute, die jetzt gerade nicht wählen können, was für sie politisch wichtig ist.
Mhm. Danke für den Tipp. Nein, ich find das gut, ich finde das wichtig, weil ich glaube, sonst man, ja, mit seinen Privilegien geht man ja meistens oder geht man häufig achtlos oder achtloser um, als man könnte und sucht dann im Zweifelsfalle Wege, sie zu teilen und weiß sie dann nicht. Und das ist auf jeden Fall einer davon. Deshalb finde ich gut. Danke.
Ich denke, wir kommen jetzt schon langsam ans Ende der Sendung und sollten vielleicht, ja, ein Schlusswort finden. Ich muss eben daran denken, wir sind hier auch alle im Radio und was mir wichtig ist, sind so diese verschiedenen, was wir heute eben auch versucht haben, verschiedene Positionen zu zeigen. Wir haben jetzt eigentlich eine recht relativ enge Runde. Wir sind Frauen, wir sind alle gebildet hier, kommen wahrscheinlich alle aus einer ähnlichen Schicht, nicht ganz, aber ähnlich. Aber wir haben hier im Radio die Möglichkeit, vielen Menschen eine Stimme zu geben. Und ich finde das wichtig, dass man verschiedene Positionen aufzeigt, von Menschen in der Gesellschaft und auch verschiedene Bedürfnisse aufzeigt. Einfach, dass man eher den Weg einer Verständigung geht, als den Weg eines Durchsetzens, einer Vorstellung, wie was zu sein hat. Weil die Dinge sind so, wie sie sind. Und es ist immer wichtig herauszufinden, ja, wie sind sie denn eigentlich? Auch wenn man es immer wieder korrigieren muss und auch Leute einzubeziehen, die eine andere Sicht haben als man selber.
Was mich noch interessieren würde, Elvira, das weißt du wahrscheinlich am meisten, was passiert denn jetzt noch im Rahmen dieser Aktion 100 Jahre Frauenwahlrecht hier im Radio? Also worauf können die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht Lust gekriegt haben, da noch mehr zu hören, wann können die einschalten oder zu welchen
also
Themen?
Die Aktion als solche läuft noch bis 2019. Da gibt's Aktionen. Das heißt, wir berichten auch über die Aktionen, die die Frauen vom Runden Tisch machen. Im November fängt das eigentliche Jubiläum an. Da gibt's auch Auftaktveranstaltungen. Dann gibt's verschiedene Vorträge, die zum Teil mitgeschnitten werden und wo die Referentinnen oder die Verantwortlichen herkommen und drüber sprechen. Wir werden auch vieles ad hoc machen. Je nachdem, wer verfügbar ist. Ich habe zum Beispiel mit der Ute Bechtolf gesprochen. Im November wird in den USA gewählt. Da können wir auch sehen, ob in den USA die Wählerin, da gibt es wohl auch Frauenverbände, die wählen, was die gemacht haben. Das ist auch interessant. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die Geschichten von den geflüchteten Frauen würde ich auch gerne unter dieses Label stellen, dass man eben auch sieht, was es für Frauenschicksale auch gibt in anderen Ländern. Das ist das, was mir so ad hoc einfällt, aber es ist eine ganze Menge und wir haben eine Homepage. 100 Jahre Frauenwahl, nicht eine Homepage, wir haben das auf unserer Homepage Wüste Welle, ein Projektreiter, und da ist 100 Jahre Frauenwahlrecht, und da stellen wir immer wieder die Sachen rein, die laufen.
Und eigentlich solltet ihr auch so Sendungen, die mit dem Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht zu tun haben, einem Jingle erkennen, den wir heute vergessen haben zu spielen, genau, weil es noch nicht so ganz in unseren Köpfen verankert ist. Genau.
Weiterhin viel Spaß auf der Wüstenwelle. Es verabschiedet sich die Elvira Stecher,
Sarah Kentner,
Aysun,
Miri Watson.